Supermensch! Gotti, moini!
Wie du dich immer hochpusht.
Ja, klar.
Dass du dir keine Ohrfeige gibst, ist das Einzige.
Muss ich nochmal machen oder einmal um Block rennen. Nackt einmal um Block rennen, wie Frank the Tank in Anchorman. Wir müssen rennen. Herzlich willkommen zu Folge 4, ihr Lieben. Meine obligatorische Einleitung kommt natürlich. Herzlich willkommen zu Bauernschlau, das fauchige Format von Sebastian Kortmann, aka Korti und Paul Wolf. Wir sind zwei wissenschaftsinteressierte Dudes, die keinerlei naturwissenschaftlichen Hintergrund haben. Aber wir besitzen ein Rieseninteresse zu Themen aus der weiten Welt der Wissenschaft, Gesundheit, Ernährung, Biohacking, Technik, Medizin, halt alles, was das Universum so bewegt. Wir wollen mit euch und für euch zusammen Themen verständlich erarbeiten und anreisen. Ab jetzt jede Folge ein Thema. Nochmals herzlich willkommen zu Staffel 2, Folge 4, heute mit dem Thema Fasten, Heilfasten, Intervallfasten.
Wie werde ich dünn? Wie verliere ich Fett ohne Sport?
Spaß. Aber das ist im Grunde genommen, naja, was heißt denn Spaß? Also ich meine, ohne Witz, Korti, ich würde mal behaupten, dass jeden gesunden Menschen, wenn er erstmal vom Fasten erfährt, dass man da irgendwie abnehmen kann und so, natürlich da sich erstmal hingezogen fühlt so irgendwie. Und viele Leute das auch aus dem Grund machen. Mhm. Und man sollte sich natürlich dahinter auch nicht verstecken. Das kann man auch aus dem Grund machen, aber es hat natürlich mal wieder vielschichtige Vorteile. Und wenn das der Indikator ist dafür, dass Leute anfangen mit Kaltduschen, mit Fasten, weil sie sich irgendwie zu dick fühlen, ist es ja für uns nur cool, wenn es denen gut tut, weil es hat ja noch ganz viele andere positive Effekte.
Genau, deswegen ist die Folge heute auch in der Reihe der kostenfreien Tools und Lösungen, wie ich mich selber optimieren kann oder was für meine Gesundheit tun kann. Vor allem für die Gesundheit. Es geht ja nicht nur um Fett verlieren, sondern es geht auch um die Gesundheit. Und da ist das Thema, glaube ich, wie soll ich sagen, unterschätzt, glaube ich.
Voll.
Ich glaube, viele denken immer nur ans Abnehmen und an Schlankheit, aber sind denen gar nicht bewusst, was es für massive positive Vorteile noch mit sich bringt.
Ich finde es mega cool, Korti, weil, nochmal kurz für euch da draußen auch, ich finde alle Folgen geil, aber es ist hier irgendwie auch eine kleine Herzensangelegenheit, diese Folge. Es ist wirklich, glaube ich, vom Thema her, vom Interesse her, kann ich auch nicht sagen, meine Lieblingsfolge, aber es ist schon eine Folge, die ganz weit vorne ist, weil ich ehrlicherweise mal mit dem Heilfasten, also der kompletten Nahrungsaufnahmenverzicht, mal vor Jahren angefangen habe, so völlig, als es noch nicht so richtig salonfähig war, sage ich jetzt mal. Ja, irgendwie, weil ich das mal mitgeschnitten habe und irgendwie mal ganz cool fand, das war immer damals so die Rede von Entschlackung und ich habe das dann einfach irgendwie gemacht und wusste gar nicht, was da sonst noch irgendwie alles, was es mit sich macht. Deswegen kann ich euch wirklich, genauso wie letzte Woche beim Eisbaden, wirklich aus meiner eigenen Erfahrung berichten. Und ist auch so witzig, weil Cordy und ich haben uns so ein bisschen aufgeteilt. Also ich übernehme das ganze Thema Heilfasten. Man muss auch ganz klar sagen, es ist was Fasten und Heilfasten. Ist auch etwas anderes als beim Intervallfasten. Am Ende des Tages läuft so ein bisschen aufs Ähnliche drauf hinaus. Korti ist der Intervallfasten-Profi. Und so teilen wir uns heute auch ein bisschen auf, glaube ich, ne?
Ja, ich glaube, am Ende des Tages ist das beides nicht ähnliche Ergebnisse, aber viele Sachen gleichen sich natürlich auch, die da passieren im Körper. Mhm. Ich glaube, das ist auf jeden Fall schon mal ganz geil.
Total.
Das eine ist natürlich was man sich so richtig vornehmen kann. Das ist dann so eine kleine Episode oder Periode im Leben oder im Jahr oder so. Vielleicht macht man es einmal im Jahr, wo man sich so darauf vorbereiten kann. Und das ist auch, glaube ich, ganz gut, wenn man das so einmal im Jahr macht oder so. Macht man das einmal im Jahr, zweimal? Bist du bestimmt zu kommen.
Ja.
Das Intervallfasten ist ja dann eher eine Tagesangelegenheit. Auch wieder im Rhythmus des 24-Stunden-Circadian Rhythm, also im Zyklus des 24-Stunden-Tages. Wie das mit dem Eisbaden zuletzt auch schon. Also der 24-Stunden-Zyklus wird uns immer wieder begleiten, habe ich das Gefühl. Es ist immer wieder ein Thema, was halt die Grundlage für viele, viele, viele Dinge ist. Und ob es jetzt Licht ist, das Thema werden wir auch nochmal haben, hoffentlich. Ob es das Thema Eisbaden war und Temperaturen, genauso ist es beim Fasten jetzt auch. Es ist spannend. Der Tag hat viele Schichten, viele Momente, die...
Total, also man merkt wirklich... Man merkt jetzt obwohl da waren auch ein paar Sachen, außer unserer ersten Folge, wo es halt um Sexualität ging oder Sex, ne? Nicht um Sexualität, sondern um Sex, sind alle Folgen, münden immer wieder so ins selbe Ding. Ja. Und um mal das vorwegzunehmen, wir wollen jetzt ja hier nicht irgendwie euch in den Podcast wie so ein Blockbuster staffeln, dass wir euch irgendwie erst im Höhepunkt und am Ende euch mal die Hard Facts geben. Der Grund, warum sich alles im Grunde genommen immer wieder um diesen 24-Stunden-Rhythmus dreht, liegt halt, das Keyword ist so ein bisschen Ursprung. Und zwar, wo kommen wir Menschen her? Ja. Was steckt in unserer DNA? Was ist in unserem Zellgedächtnis, ne, was halt laut quasi Darwin in der Evolution die Menschen einfach so in sich tragen. Und man merkt einfach, dass in unserer Konsum- und Überflussgesellschaft einfach dieser Rhythmus, dieser natürliche Rhythmus halt einfach so ein bisschen sich verändert hat oder verändern musste. Und aber trotzdem das ursprünglich in allen von uns steckt. Und wenn man das ein bisschen rauskitzelt anhand von bestimmten gezielten Stressreaktionen, da sind wir auch wieder, hat es einfach nur positive Wirkungen. Und genauso ist es beim Fasten im Grunde genommen auch.
Wir sind halt im Grunde, das muss man sich, darf man auch sich nicht irgendwie angegriffen fühlen oder darf, muss man sich halt einfach vor Augen halten, wir sind halt einfach schlaue Affen. Am Ende des Tages sind wir halt einfach Affen, die einfach mehr Gehirn, kognitive Gehirnleistung haben als alle anderen Säugetiere auf dieser Welt. Und deswegen sind wir da, wo wir sind und können Häuser bauen und einen Laptop bauen und einen Kombucha brauen und ein Mikrofon zusammenschrauben, was auch immer.
Genau.
Und das ist halt, das darf man sich nicht vor Augen halten. Und das, was wir halt meinen, das ist halt so tief verankerte Genetik, die halt sich auch nicht mal eben so aus uns herausspült. Und ich glaube, das, was Paul auch gesagt hat, was halt, was, wo das halt hinzieht, wir müssen uns alle vor Augen halten, wir sind nicht so gemacht worden oder geschaffen worden oder haben uns entwickelt, da kann jetzt jeder seine Weltordnung machen, wie er will, mit Zugang zu Nahrung 24 Stunden am Tag in jeder Minute
ganz
des Tages.
Genau.
Das ist halt ein großes...
Und auch nicht Zugang...
Genau.
Und auch nicht Zugang, sorry, Cordy, auch nicht Zugang zu Wärme, Zugang zu... Ne,
Licht.
Zugang zu Sesshaftigkeit, Licht.
Großes Thema,
Licht. Ne, so eine ganzen... Genau.
Genau, also, das ist halt so ein Thema und deswegen muss man halt verstehen, genauso wie beim bei den anderen Themen, die wir gehabt haben, es geht auch ganz viel jetzt heute, jedenfalls beim Intervallfasten für mich um den Blutzuckerspiegel, um den Glukosespiegel im Blut, der halt der Indikator ist für Dinge, die man einführen muss. Und zwar, was bedeutet denn Fasten? Wann ist denn Fasten? Ist Fasten in dem Moment, wo ich aufhöre zu essen? Nee, eigentlich nicht. Fasten fängt ein bisschen später an. Und was ist denn eigentlich Essen? Und was sind diese zwei, ja, das ist so ein Status im Körper. Also es gibt den Status Essen, Wachstum und den Status Fasten, Regeneration. Und da muss man sich einmal drüber im Klaren sein, dass das, sage ich jetzt auch für dich mit wahrscheinlich, nur damit man das schon mal von vornherein einmal so eingebaut hat als gegebenes Maß quasi. Es gibt zwei gegebene Maße, Kalorienaufnahme und Kalorienverbrennung. Das lässt sich nicht aushebeln. Verbrenne ich mehr, als ich reinnehme, nehme ich zwangsläufig ab. Das ist halt einfach so. Das ist eine wissenschaftliche Größe, die ist halt fest. Zweitens ist halt einfach Blutzuckerspiegel, ist halt der Indikator dafür, ob ich gerade faste oder nicht. Also ist der am Tiefpunkt oder ist der am Höhepunkt? Und wie gehe ich halt damit um? So, das sind so die Fesseln, mit denen ich reden muss und über die ich reden muss. Das heißt, wenn ich faste, ist mein Blutzuckerspiegel unten, oder soweit es geht unten, für eine längere Zeit. Und wenn ich halt, wenn er oben ist, dann faste ich nicht. Das ist meistens dann nach dem Essen. So, ja.
Genau. Ich würde auch mal anreißen, Corti, und zwar bei mir ist dieses Heilfasten, das ist ja schon auch, dieses Wort heilen ist ja schon damit drin. Bei mir geht es halt auch so ein bisschen um dieses Thema Krankheiten, Volkskrankheiten, Nebenwirkungen anhand von Fasten, also der kompletten Verzicht auf Nahrung, wo du dann in einen Extremzustand gehst. Dieses Intervallfasten ist quasi so, was Corti auch schon gesagt hat, was man so daily im Alltag machen kann. Ich steige auch mal so ein bisschen ein. Also man muss ja überlegen, ist ja klar, im Laufe der, nach der industriellen Revolution, wenn man so anfängt, hat natürlich sich der Lebensstandard von einigen Menschen, vor allem hier im Westen und natürlich auch der Lebensstandard weltweit in den meisten Regionen verbessert. Das heißt, die Lebenserwartung steigt. Aber mit diesen ganzen erhöhten Lebenserwartungen kommen auch mehrere Volkskrankheiten, die jeder kennt. Diabetes, Bluthochdruck, Asthma, Rheuma, Allergien, Migräne, Fettleibigkeit, Krebs. Und dadurch steigt weltweit auch der Medikamentenkonsum. Warum ich das sage, ist, dass nämlich zum Beispiel Medikamente, bestimmte isolierte Stoffe immer auf eine bestimmte Aktion, eine Reaktion zeigen oder auf eine Reaktion, eine Aktion und ein bestimmtes Symptom einfach lindern. Aber es entstehen ganz viele Nebenwirkungen. So, daher ist dann im Grunde genommen dieses... dieser Ansatz entstanden, was gibt es denn noch für Heilmethoden, wo die halt quasi nebenwirkungsfrei sind, ja? Dann wurde halt beim, das wurde wieder so ein bisschen jetzt in unserer, im 21. Jahrhundert ist dieses Fasten, das Thema wieder ein bisschen aufgekommen, weil eigentlich, was die meisten Leute gar nicht wüssten, ist es kulturell und religiös in super viel, vor allem in unserem europäischen, mitteleuropäischen und auch osteuropäisch, so über Jahrhunderte eigentlich ein fester Bestandteil gewesen. Also man hat die Ärzte vor 200, 300 Jahren quasi haben auch im heutigen Deutschland oder auch in den Regionen Polen, Russland schon immer dieses Thema Verzicht auf Nahrung benutzt, um damit zu heilen. So. Ja. Deswegen, warum ich das erzähle, ist, es gibt eine große Und das gab eine große Zusammenarbeit zwischen Russland, Deutschland und den USA, wo bestimmte Wissenschaftler halt sich ja seit Jahrzehnten genau mit diesem Thema Fasten halt beschäftigen. Kann ich auch vorweg sagen, eher, ich sage jetzt mal, auf einem niedrigeren Level, weil einfach nicht so viel Geld da reingespült wird. Dazu kommen wir auch zum späteren Zeitpunkt nochmal. Und haben sich einfach damit beschäftigt, welche Mechanismen dann so ein bisschen beim Fasten einfach greifen. Weil es wurde, historisch wurden tatsächlich sogar Krebstherapien und andere Volkskrankheiten so therapiert und eine bis zu 65-70%ige Heilung ist eingetroffen. Und das hat natürlich Leute wachgerüttelt und gesagt, was ist denn da eigentlich los? Um es mal ganz kurz zu erklären, was heißt eigentlich Fasten? So, komplettes zum Fasten. Also es ist halt immer so ein bisschen individuell zu betrachten. Das Heilfasten wird immer individuell betrachtet, komme ich gleich nochmal dazu. Aber im Grunde gibt es beim Fasten drei Phasen. Es gibt eine Einleitung, wo du dich aufs Fasten vorbereitest. Es gibt den Hauptteil, wo du fastest. Und es gibt wieder eine Aufbauphase, diese Ausleitung. Das ist mega wichtig, weil du kannst jetzt nicht, also kannst natürlich schon, aber jetzt fressen und einfach sagen, morgen, hopp, ich esse jetzt einfach nichts mehr. Mhm. Kannst du machen, aber dieser Krisenzustand, diese sogenannte Fastenkrise in deinem Kopf ist um einiges höher, wenn du dieser Breakdown, dass du Hunger hast und nicht klarkommst, um einiges höher, wenn du wie ein Scheunendrescher frisst und von jetzt auf gleich aufhörst. Das heißt, wenn du es halt langsam einleitest, heißt, man fährt die Nahrung langsam runter, ist meistens auch mit Einläufen und sonstigen Geschichten, wo man so ein bisschen entgiften ist, damit was zu tun. Dann geht man wirklich in die Fastenphase über. Was bedeutet das? Im Grunde genommen trinkst du eigentlich nur Wasser. Du trinkst eigentlich nur Flüssigkeiten. Hauptsächlich das Klassische ist Wasser, Wasser, Wasser. Das sollte man bei bestimmten Krankheiten mindestens 12 Tage bis hoch zu 3 Wochen, war das in wissenschaftlicher Begleitung bei diesen ganzen Studien. Und ganz wichtig ist dabei diese ärztliche Aufsicht. Also man sollte das im Grunde genommen, wenn du eine Krankheit hast, die wir schon oben genannt haben, Hochdruck oder sonst auch immer, solltest du versuchen, das so bestmöglich mit einem Mediziner in Begleitung zu sehen, weil und dich auch da mit Blutproben und testen lassen, weil jeder Körper ist individuell und es kann auch immer zu irgendwelchen Knickzuständen kommen. So. Ja. Genau, also es geht, was auch interessant ist, Corti, die Leute denken erstmal so, hä, gar nichts essen, aber sorry, so Nährstoffe, Vitamine, das wird uns doch schon im Kindesalter beigebracht. Genau. Ja, es gibt verschiedenste Fastenformen.
Dann so Brühe trinken können.
Genau. Es gibt, da komme ich auch nochmal später zu, eine deutsche Fastenform. Das ist die Buchinger Fastenform. Der Otto Buchinger ist auch Otto Buchinger Klinik ist die größte Fastenklinik in Deutschland. Die sitzt am Bodensee, der war so ein bisschen Vorreiter. Komme ich gleich nochmal dazu drauf. Das Geile ist, Corti, wenn man so denkt, ey, hä, Essen ist doch so Nährstoffe, ist Energie und so, ne? Jeder weiß, okay, man kann mal eine Weile nicht essen, aber erstens, ich werde völlig loco und zweitens, aber was geht mit... Es ist so, dass die Vitaminwerte, wenn du komplett nichts isst, runtergehen, auf jeden Fall. Das heißt, der Nährstoffhaushalt in deinem Körper sinkt, aber nicht in eine kritische Region. Das heißt, was wirklich spannend dabei ist, ist, die haben herausgefunden, dass der Körper seinen Nährstoff- und Vitaminmangel, in einem bestimmten Level hält. Also es geht nie so weit runter, dass du merkst, okay, jetzt sind so Mangelerscheinungen, dass dein Körper irgendwie durchklatscht, ja. Es ist so witzig, weil der Organismus, und dann kannst du doch gleich mal was dazu sagen, Corti, ich muss mal kurz, das ist wirklich, wie gesagt, sehr, sehr umfangreich. Ich nenne es immer, um es mal so ein bisschen, um allen da draußen es zu erklären, ich nenne es immer so ein bisschen lonely, also so verlassene Insel, so Castaway, Tom Hanks-mäßig Syndrom. Weil ganz ehrlich, Corti, was passiert denn? Stell mal vor, du bist schiffbrüchig. Du kommst auf eine Insel, kommst da an und da ist irgendwie ein Wasserloch, durch Regenwasser kannst du was trinken, super. Aber du denkst irgendwann mal, scheiße, ich muss was fressen. So, klar. Was machst du denn dann jetzt? Dann geht der Körper los, diese ursprünglichen Dinger, okay, dann guckst du, oh, da oben ist eine Kokosnuss oder was ist denn da los? Oder gibt's da irgendwelche Tiere, X, Y, Z? Mhm. Wenn du jetzt nach einem Tag denkst du dir so, ei, am zweiten Tag, wenn du nichts zu essen findest, aber weiter trinken kannst, geht dein Körper in einen völligen Quälzustand. Das ist die sogenannte Fastenkrise, immer nach 2 bis 3 Tagen. Kann ich auch gleich nochmal erzählen, was da chemisch da vorgeht. Im Grunde genommen ist ja die ganze Glukose im Körper dann weg. So, den ganzen Glukosespiegel, den du hast, der ist dann einfach weg. So. Und dann sagt der Körper dir nämlich, Diggi, irgendwie iss was, weil der Körper, dein DNA-Gedächtnis, weiß ja gar nicht, dass du gerade auf einer einsamen Insel bist. Und die sagen erstmal, iss mal was, iss mal, weil kann ja sein, der Kumpel hat das vergessen, wa? Dann iss mal was. Und auf einmal, wenn du dann nach 2, 3 Tagen in diesem völligen, oh, ich komm nicht klar, Status ist, geht im Körper so ein Schalter um, weil der Körper sagt, ah, der Typ kann nichts essen, ist auf einer einsamen Insel und jetzt sagt der Körper, naja, wenn jetzt hinten ein saftiges Wildschwein ranläuft und der Typ völlig schwach ist und das irgendwie nicht töten kann, das bringt mir ja auch nichts. Genau. Das heißt, der Körper geht in einen Rescue-Modus, schaltet komplett seinen Stoffwechsel-Hormonhaushalt um, geht an bestimmte Reserven im Körper, zu ich gleich nochmal komme, und haut die quasi in einen Scheiterhaufen und verbrennt die in dem Hofofen so lange. Und vor allem das ganz Gegenteil bricht ein. Dass die Leute sagen, dass am Morgen des vierten Tages, fünften Tages, ist man mit so einer Hyperenergie gespült. Ich habe das selber gemerkt, Corti. Du bist nach drei Tagen, vier Tagen, du bist wirklich, du hast kopfschmerzige Scheiße. Und am Morgen des vierten Tages von mir bist du unbreakable. Weil der Körper sagt, aber jetzt damit du noch mal fünf Meter schneller rennen kannst, um das Schweinchen zu erlegen. Damit du das reinhauen und dir das so. Mal ein bisschen blöd gesagt. Das ist halt was dein ursprüngliches Gedächtnis dir im Grunde genommen vorgaukelt. Weißt du, was ich meine? Ja. So. Und das sind im Grunde genommen diese ganzen Mechanismen, die im Körper quasi abgeben. So, das ist dieser Hebel, der umgesetzt wird.
Ja? Und evolutionär muss man sich das ja dann so vorstellen, dass halt, wenn man mal nichts gefangen hat, dann hat man halt mal nichts gefangen. Und dann ist das genau dieser Status. Daher kommt das wahrscheinlich auch, das ist halt eine Mischung aus einem Notstatus und einem okay, jetzt hast du drei Tage nichts gefangen, Alter. Am vierten musst du jetzt was fangen.
Ganz genau.
Deswegen kannst du ein bisschen schneller.
Genau.
Ja. Man muss sich immer dann, ich glaube, bei diesen Themen muss man sich immer so ein bisschen vorstellen, was hätte der Neandertaler getan? Wie ist der aufgewacht? Genau. Wie hat der seinen Tag verbracht? Der ist aufgewacht als, früher ist man ja davon ausgegangen, wenn das Licht angeht, wenn das Licht ausgeht quasi. Es hat aber eher mit Temperaturen zu tun. Also man merkt das ja abends auch, die Sonne ist untergegangen und dann kommt da so eine halbe Stunde später so ein Temperaturabfall. Schlafengehenzeit, Aufgehzeit ist gerade, wenn die Temperatur steigt, zum Sonnenaufgang hin. Und sowas
ja außer man pichelt sich mit ein bisschen Alki wieder so ein bisschen, bisschen die Temperatur rein.
Aber wenn es ums Essen geht, dann muss man sich halt vorstellen, dass halt, ne, aus der Perspektive von uns heute, ich mache einen Kühlschrank auf und dann liegt da irgendwie drin. Also wenn man einkaufen war.
Genau.
Und so ist es halt eben auf der anderen Seite eben nicht gewesen. So, dann, wenn halt mal nichts gefangen worden ist, oder halt irgendwie ist es gewittert und es ist schlechtes Wetter und ich kann aus meiner Höhle nicht raus, dann ist das halt so. Und dann muss man halt damit klarkommen.
Ganz genau.
Das ist, glaube ich, so. Der Punkt.
Genau, und das Ding ist halt, Corti, um es nochmal dann weiterzumachen, also der Organismus hat die Fähigkeit in sich, sich an diesen Zustand, dass du jetzt gerade nichts bekommst, zu gewöhnen.
Ja.
So. Das ist natürlich, wenn du das dein Leben lang nicht gemacht hast, heißt der Neandertaler, der es irgendwie gefühlt alle zwei Wochen mal machen musste, ist natürlich viel mehr daran gewöhnt, als wenn du das jetzt auf einmal machst, weil du das überhaupt nicht dein Leben lang irgendwie gewohnt warst. Macht auch was mit deiner Psyche, wofür ich auch gleich nochmal komme.
Ja.
Jetzt nochmal ganz kurz, um es runterzubrechen. Also der Körper verfügt im Grunde genommen über drei Energielieferanten. Das erste ist Glucose, das zweite sind Proteine, das dritte sind Lipide, also Fette. So.
Ja.
Der wichtigste Nährstoff ist Glucose. Du kannst ohne Glucose im Körper nicht überleben.
Ja.
Das hält die Funktion des Gehirns und Funktion des Körpers am Leben. Das heißt, wenn du jetzt was isst, egal ob es ein Kohlenhydrat ist oder egal was du isst, du kommst sofort, du bekommst Glucose, Blutzucker, du bekommst sofortige jetzige Energie, die direkt aus der Nahrung gespeist wird.
Genau.
Das sind die Brickets, wenn man sich wie in so einer Dampfmaschine vorstellt.
Ja.
Die ganz vorne sind super,
genau.
Die haust du mal rein, damit die Dampflok fährt so. Der Glucose im Haushalt ist im Grunde genommen, der Vorrat ist nach 24 Stunden, wenn du nichts isst, komplett erschöpft. Das heißt, nach 24 Stunden nichts essen,
Blutzuckerspiegel,
ist dein Glucose aus in alle. Ja, nee,
auch in den Muskeln.
Auch in den Muskeln. Die ganze Glucose, die von den Brickets ganz vorne, ist nach 24 Stunden raus. Was macht der Körper? Der würde ja dann quasi sterben. Tut er aber nicht, hat man ja gesehen, deswegen haben wir gecheckt. Was macht der Körper? Der Körper geht dann in der zweiten Phase an die Proteine, das heißt an deine Muskeln.
So, genau.
Da geht der Körper ran und merkt aber, was ganz witzig ist, relativ schnell, das ist auch eine Sache, die geht so innerhalb von einem Tag, wenn du die Muskeln abnehmen und du die Energie aus den Muskeln nimmst, dann merkt der Körper ganz schnell so, ja Digi, also wenn jetzt das Schweinchen da langläuft und du keine Muckis hast, kann ich das Ding auch nicht erlegen. Was es dann macht, es geht an deine Fette.
Genau.
Es geht an dein Körperfett und was ganz wichtig ist, wandelt die Lipide jetzt in ein, nicht in Glucose um, weil das kannst du nicht, sondern die wandelt es in ein Ersatzprodukt um und das sind die Ketone.
Mhm.
Das heißt, der Körper entwickelt eine ähnliche Zusammensetzung wie die Glucose, quasi Biodiesel, baut quasi, gaukelt dem Körper Glucose vor und macht aus Fett Ketone. Warum ich das erzähle, das müsst ihr euch vorstellen, das sind wie so in der Dampflok die drei Brickets, die da sind. So, da gibt's hier vorne einmal die Glucose, dann gibt's hier hinten die Proteine und dann gibt's die Lipide. Und am Ende, wenn erstmal alles raus ist, du noch 2000 Kilometer fahren musst, schüttest du da das Fett rein. Klack, 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 klack. So, das ist jetzt die Ketone, sind in der Moment der wichtigste Quelle für den Körper. Warum ich das erzähle, dieser Stoffwechsel, das ist von Fetten in Ketone umgewandelt wird, passiert in der Leber. Die Leber hat dadurch eine unfassbar regenerative Kraft, weil die Leber sofort anfängt, auf Hochtouren zu arbeiten, weil die muss jetzt auf einmal, die Jungs ja. haben da jetzt Schild, sagen, ab und zu ist mal ein Schnaps vorbeigekommen, was da rausfiltern und auf einmal so, oh, bist du das wichtigste Organ im Körper? Scheiße, komplett hier, die Jungs sind komplett bei uns, die müssen alle bei uns einziehen, draußen ist Sturm. So. Ja. Und dann geht die Leber richtig ab. So, dann findet nämlich der Stoffwechsel findet richtig, richtig krass an. Und dann, wenn du ungefähr dann am vierten, so zwischen dem fünften und dem zehnten Tag Fasten, pendelt sich so dein Körper ein und ist quasi auf dieses Gleichgewicht, ich fresse, ich erlebe jetzt von Ketone, ist der erstmal völlig taco so. Diese ganzen Therapien mit Heilfasten werden dann natürlich so noch gezielt, ne? Corti wird dann noch begleitet mit irgendwie so Sauna, Wadenwickel, Einläufen, Massagen, Bewegung. Da kommt auch, ne, dieses Buchinger. Da gibt's Leute, die ausgefunden haben, bestimmte Säfte oder bestimmte mit ganz niedrigem Kaloriengehalt Brühen und so, kannst du auch gezielt zugeben. Es kommt immer darauf an, was für ein Leiden du hast. Also wenn du jetzt einen Rheuma-Patient gibst, wird im Grunde deine Therapie so ein bisschen anders aussehen. Da kriegst du vielleicht zwar alle zwei Tage mal einen harten Vitamin-C-Saft, damit dein Körper auf einmal so, warum ich das erzähle, ist, trotzdem bleibt dein Magensaft still und das, was reinkommt, die Flüssigkeit wird direkt, geht in andere Organe und irgendwann ist der Punkt angelangt, dass der Körper sieht, aha, scheiße, das Fett nimmt auch ab. Der Kollege wird dünner. Mhm. Und was machen wir denn jetzt? Dann kommt die Phase, wo der Körper alles, altes Zellgewebe, Krebszellen, Reste, diese sogenannten Schlackungen, alles in diesen Hochofen drückt, um irgendwie die Dampflok noch weiter zu befeuern. Das ist scheißegal, Mülltrennung, Wurstalter auf der Deponie, wird alles in den Ofen reingeknackt. Warum ich das erzähle, Corti, viele Leute, also ich hatte das auch, wenn ich dann so mal, so nach 10 Tagen hatte ich auch so ein bisschen so Mauldampf und dachte mir so, fuck, Alter, warum stinke ich denn so aus der Fresse? Mhm. Naja, klar, weil alles in deinem Körper verbrannt wird, was noch und nöcher irgendwie geht so. Und das hat natürlich, dieser positive Zustand des Stresses, das ist wieder so eine Stressreaktion, die positiv ist. Da kommst du gleich nochmal zu, Corti. Richtig regulieren, Cholesterin, Adrenalin, Noradrenalin, Serotonin, Glucagon, alles so Hormone, die ausgestoßen werden, die im Grunde genommen halt einfach deinen ganzen Haushalt auf eine ganz andere Art und Weise dann regulieren. Cholesterinwerte, Blutzuckerspiegel, Atmung, Blutdruck, Herzrhythmus, Verdauung, blub, 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 blub. So. Um das mal kurz ach, und ganz kurz, Corti, nochmal als letztes, Entschuldigung, was auch noch wichtig ist, ist diese psychische Komponente. Es gibt nämlich so in der 5., 6. Tag des Fastens, ist gar nicht mehr so dein Magen, dein Körper, so dein Bauch, der knurrt, der sagt, oh, ich habe Hunger, sondern es ist deine Psyche. Deine Psyche sagt vielmehr dem Organismus, oh, jetzt ein Burger, eine Chips, du stellst dir vor. Das heißt, der Mensch, wie wir heute sind, gaukelt dem Körper halt auch total vor, weil man die ganzen Reize kennt und weiß. Und das ist im Grunde genommen auch nochmal eine Vorteil beim Heilfasten, dass du psychisch komplett dich in so Disziplin warst und halt wirklich auch noch versuchst, das dann so nach irgendwie 19 Tagen abzulegen, dass du dir sagst, Digi, mein Körper macht gar keinen Stress, es ist nur mein Kopf, nur mein Kopf, nur mein Kopf. Ja? So, um das mal ganz kurz so grob angerissen. Das ist eigentlich das, was was beim Heilfasten so funktioniert. Ich habe noch ein paar andere Punkte, aber du kannst ja auch mal wieder was
sagen. Ich habe übrigens jetzt in der letzten Zeit ganz oft mich drüber geschrieben, dass Cholesterin mittlerweile ein bisschen anders behandelt wird als noch vor 20 Jahren. Das war ja so ein ganz großes Thema lang. Cholesterin ist ganz, ganz schlimm. Mittlerweile ändert sich die Meinung ganz, ganz doll in die Richtung, dreht sich so ein bisschen. Ich glaube, da müsste man auch nochmal eine Folge drüber machen. Fällt mir gerade ein, wo es gesagt ist, ich habe es nämlich neulich noch aufgefangen, dass es so ein bisschen so Cholesterin früher ganz schlecht geredet worden ist. Und heute hat man da so ein bisschen eine andere Perspektive drauf, witzigerweise. Mhm. Aber das ist ein anderes Thema.
Okay, spannend, ja.
Ich finde, was wir außen vor lassen müssen bei dieser Diskussion, ist immer Diabetes Typ 1 als Stoffwechselerkrankung, die man dann als Kind schon hat.
Typ 1.
Diabetes Typ 2, Typ 1. Die ja dann eher eine Zivilisationskrankheit ist. Man nennt es ja auch Altersdiabetes, aber es betrifft ja auch vor allem Übergewichtige. Muss auch verstehen, was Diabetes ist, halt eine Insulininsensitivität. Also ne, dadurch hat man einen hohen Blutglukosewert und tatsächlich ist das auch eine krasse Wechselwirkung, die man verstehen muss. Wenn ich dafür sorge, die Diskussion habe ich leider ganz oft mit bestimmten Familienmitgliedern, wenn ich dafür sorge, dass mein Körper den ganzen Tag immer wieder etwas bekommt, zwischendurch, dann wird mein Blutzuckerspiegel immer auf einem Level bleiben, der dafür sorgt, dass ich umso älter ich werde, immer insensitiver gegenüber Insulin werde und deswegen werde ich irgendwann Diabetes Typ 2 haben, wenn ich alt bin. Das ist Fakt. Der Blutzuckerspiegel, egal wie klein die Sache ist, Es kann auch reichen, eine Erdnuss zu essen, um seinen Blutzuckerspiegel zu erhöhen, wenn ich davor etwas gegessen habe. Wenn ich im tiefsten Status des Fastens bin, nach der Nacht, also ich rede jetzt vom Intervallfasten, dann kann ich auch eine ganze Handerdnuss essen, mein Blutzuckerspiegel ist es egal. Das muss man halt verstehen. Also wenn ich mich dafür zu hingerissen fühle, mittags zu essen, eine Stunde später drei Lakritz zu essen, zwei Stunden später wieder drei Lakritz zu essen, dann werde ich halt, wenn ich 70 bin, bin ich Diabetiker. Das ist halt einfach so.
Ja.
Da muss man halt einfach ein bisschen aufpassen. Und das ist genau das, was es ist. Man muss sich einfach vorstellen, der Mensch ist nicht dafür gemacht, die ganze Zeit was zu fressen. Das ist halt einfach so.
Genau.
Sondern wir haben im besten Fall, und das ist auch das, was dieser 24-Stunden-Rhythmus ist, für 80% für 80% aller Hormone und Genetik in unserem Haushalt zuständig. Also 80% von dem, was im Körper passiert, ist angeheftet an diesen 24-Stunden-Rhythmus. Und eben dann auch dabei, wann wir essen. Wann wir essen ist nicht wahrscheinlich wichtiger, sondern es ist exakt genauso wichtig wie was wir essen. Kalorienintake, also Kalorienaufnahme zur Verbrennung, haben wir schon gesagt am Anfang. Das lässt sich nicht aushebeln. Fresse ich weniger, als ich verbrauche, nehme ich ab. Fresse ich mehr, nehme ich zu.
Das ist eine ganz einfache Rechnung.
Die Rechnung geht immer auf. Aber man muss halt verstehen, der Punkt, wann ich esse, ist genauso wichtig, wie ich esse. Weil in allen Studien, die man rangenommen hat, eine der wichtigsten Studien bei dem Thema ist übrigens von Sergi Panda von 2012. Er ist ein amerikanischer Professor. Das ist die Studie, aus der auch dieses 8 Stunden 16:8 rausfällt. Daher kommt das.
Okay.
Übrigens 8 Stunden, witziger Funfact, weil die Schichten von den Studenten in der Uni immer nur 8 Stunden lang waren. Und die Studie nur 8 Stunden begleiten konnten. Aber am Ende des Tages in allen Studien hat sich aber gezeigt, dass es tatsächlich der beste Rhythmus auch ist. Ja, ist witzig.
Sehr geil.
Und das ist halt einfach ein wichtiger Punkt, einfach zu verstehen, wann ich esse, ist halt genauso wichtig wie wann ich esse, ist genauso wichtig wie was ich esse. Ich kann halt natürlich jetzt nicht jeden Tag mir eine Sahnetorte reinziehen, dann ist es auch egal, wann ich die esse. Aber zu verstehen, dass es bestimmte Punkte am Tag gibt, an denen ich besser nichts essen sollte, zum Beispiel so spät in den Abend herein, ist ganz schlimm, tatsächlich vorm Schlafen gehen.
Vorm Schlafen gehen und
oder
so.
Oder direkt nach dem Aufstehen, also 10 Minuten, nachdem ich aufstehe, ich meine, das machen wahrscheinlich die wenigsten, dass sie sich da direkt irgendwie ein Mettbrötchen reinzimmern.
So ein Steak, Alter.
Schön aber geil. Das funktioniert halt auch nicht und man muss halt einfach verstehen, dass der Körper in verschiedenen Stadien, also Lateiner würde wahrscheinlich Stati sagen, aber Stadien, super, hast recht. Status Maskulinum, nein. Des Fastens und des Essens halt einfach ist. Und dementsprechend einfach versteht, dass halt Zucker, ne, deswegen gibt es ja auch zum Beispiel diesen Glycemic Index, der besagt, wie sehr Lebensmittel auf unseren Blutzuckerspiegel gehen. Das Glucose ist immer der Richtwert, Glucose ist 100, ne?
Auch nochmal genau wichtig zu wissen, wer draußen, es gibt, wie es Cordy gesagt hat, dieser glykämische Index, kann man googeln, da gibt es eine Tabelle, wo wirklich den verschiedensten Nahrungsmitteln bestimmten Zahlen,
genau.
Blutzucker, ne, Reaktionen, da siehst du richtig, welches Lebensmittel laut Statistik am meisten auf was reagiert.
Und da ist eben der Funfact, dass Hafermilch, auch ungezuckerte Hafermilch, den Blutzuckerspiegel rapider steigen lässt als Coca-Cola. Und da muss man sich dann über nachdenken, ob der Hafermilch-Cappuccino wirklich so eine gute Idee ist, das im Alltag zu machen.
Vor allem, weil es so eine einfach verketteten Kohlenhydraten sind.
Einfach, so, und wenn man dabei noch was isst, dann sehr gut. Dann hat sich das richtige gelohnt mit der Hafermilch. Dann lieber gar keine Milch trinken, egal welche.
Geil, Oatly, Alter. Jetzt sehe ich schon eine Oatly Tomahawk gleich bei mir in der Küche einschlagen.
Normale Milch hat natürlich, glaube ich, einen Wert von 30. Cola einen von 60 und Hafermilch von 70. Ja. Wenn du reine Glucose 70, als 100er Richtwert hast, sollte man sich drüber nachdenken, ob man Hafermilch trinken will. Deswegen ist ungesüßte Mandelmilch eigentlich das Beste, was das angeht.
Eigentlich das Beste. Es gibt noch so Erbsenmilch und so, aber das ist eigentlich
schmeckt
auch
scheiße.
Schmeckt sehr scheiße.
Komplexe Kohlenhydrate und Gemüse sind natürlich dann nicht so schlimm.
Oder die alte, oder sorry, Corti, die alte, altergewährte Kuhmilch. Wir müssen ja nicht hier immer aufpassen. Also die Kuhmilch hat auch
30.
Ja,
genau. Genau.
Ach so, ja.
Wenn man sie halt man muss ja jetzt nicht die 1,5% Haarmilch von aus dem Penny kaufen. Man kann sich auch überlegen, wo man vielleicht eine gute Milch kaufen kann.
Richtig.
Die meisten Leute, die jetzt gesagt haben, so die Bauern auf die Straße gehen, finde ich gut. Das sind alles Leute, die wahrscheinlich nicht beim Bauern einkaufen, sondern den ganzen Scheiß irgendwo herkriegen und dann beim Penny einkaufen. Aber mal jetzt zu überlegen, wo ich vielleicht eine gute Milch kaufen kann, kann man ja googeln, findet man raus, kann man machen. So. Ist wahrscheinlich die etwas nachhaltigere und die gesündere Variante als Hafermilch. Dann hast du halt Protein, die haben wenig Einfluss auf den Blutzuckerspiegel und Fett hat halt so gut wie keine Wirkung. Ne?
Mhm.
Und so ist es dann halt auch beim Fasten. Also man muss sich überlegen, der Körper...
Beim Intervallfasten,
Beim Intervallfasten, genau. Der Körper fängt halt irgendwann an, in dem 24-Stunden-Rhythmus, die Verdauung abgeschlossen zu haben. Das dauert so 5 bis 7 Stunden nach der letzten Mahlzeit. Dann ist es durch die wichtigen Darmtrakte durchgegangen. Und dann ist man erst im Fastenstatus. Der Fastenstatus fängt nicht an, wenn man den letzten Bissen von seinem Mettbrötchen genommen hat, sondern wenn das quasi durch die wichtigen Darmareale durchgegangen ist. Und es dauert halt 5 bis 7 Stunden, je nachdem, was man isst. Schwerverdauliche Sachen länger, leichtverdauliche Sachen kürzer. Dann ist man im Status des Fastens. Und dann geht's erst richtig los, der Spaß. Weil dann kommen nämlich die ganzen potenziellen Sachen zum Vorschein, die halt für uns relevant sind. Du hast gerade schon das Thema Krebs gesagt. Autophagie, also ne, der Prozess in den Zellen, wo man Bestandteile abbaut und verwertet. Man muss sich vorstellen, es gibt da zwei Säulen. Essen, wenn ich Nahrung zu mir nehme, ist der Zustand des Wachstums. Ich kriege was in meinen Körper rein, alles kann wachsen. Genau. Zellen werden angefeuert, Mitochondrien können arbeiten. Ne? Alles passiert im Zustand des Essens ist Wachstum. Im Zustand des Fastens ist nicht quasi das Gegenteil vom Wachstum, sondern der Zustand des Fastens ist die Reparatur. Das heißt, durch diese Autophagie geht der Körper in den Zustand der Zellreparatur über. Und das funktioniert halt nun mal nur im Fastenstatus. Wenn du halt den ganzen Tag dafür sorgst, dass du was dir reinsnackst, dann funktioniert das halt einfach nicht. So, das heißt, natürlich ist das Abnehmen das eine, dass der Körper halt dadurch einfach besser verbrennen kann und auch an die Fettreserven geht, auch beim Intervallfasten, gar keine Frage. Also die Fettverbrennung wird angekurbelt, potenziert. Also du hast halt, wenn du das einen gewissen Zeitraum machst, so nach 90 Tagen, greift dein Körper von sich aus eher auf Fett zu als auf die Glukose. Super Mehrwert, wenn man das einfach eine Zeit gemacht hat. Aber das, was der Körper halt wirklich dadurch hat, eben, dass er sagt, okay, ich bin jetzt, sagen wir mal, ich werde auch gleich nochmal so ein Protokoll aufstellen, wie man Intervallfasten am besten macht von den Zeiten her und auf was man achten kann und was auch noch wichtig ist. Einfach zu verstehen, bin ich im Status des Fastens, dann repariert sich mein Körper. Und das ist ein Status, den man halt im besten Fall so lange wie möglich aufrechterhalten möchte, ohne sich dabei natürlich in irgendeiner Form so komplett selbst zu kasteien und das soziale Leben außen vor zu lassen, weil das ist auch ein Faktor beim Intervallfasten.
Total.
Das soziale Leben. Wir kennen das alle. Wir gehen dann irgendwie noch was essen mit Freunden.
Klar, wenn du irgendwie Kinder hast oder irgendwie einen stressigen Job und so, das muss natürlich alles vereinnahmen können. Was du auch gerade gesagt hast, ob du nach dem Aufstehen irgendwie Leute sagen, Alter, ich muss was essen, weil ich muss dann irgendwie eine halbe Stunde später da und da sein. Das ist natürlich immer alles so Idealzustand.
Und das lässt sich aber machen. Das lässt sich machen unter bestimmten Regeln, wenn man halt sie beachtet. Zum Beispiel, dass das Essfenster beim Abend so weit reinverlegt, dass es halt mit den meisten sozialen Essensgezeiten noch einhergeht. Man kann ja auch gemeinsam morgens am Tisch essen, muss ja nicht jeder was essen, wenn man gemeinsam die Zeit am Essenstisch verbringt, ist es ja trotzdem das Gleiche. Darum geht es ja am Ende des Tages, dass man Zeit miteinander verbringt als Familie.
Lieber einen schönen Tee trinken.
Ja, zum Beispiel. Auch das
fast. Und ganz ehrlich, Korti, auch diese...
Kommt gleich auch nochmal.
Ja. Und Korti, auch, weißt du, auch dieser Rhythmus, weißt du, weil du hast, das sagst du wahrscheinlich auch gleich in deinem Rhythmus, dass man halt sagt, so, ey, nicht nach dem Aufstehen und ungefähr so 4 Stunden vorm Schlafen gehen solltest du das letzte Mal was zu essen genommen haben. Wenn jetzt irgendwelche Leute erst um 2 Uhr morgens schlafen gehen, weil sie einfach so sind, dann können sie natürlich auch um 22 Uhr noch was fressen, so. Weißt du, was ich meine? Aber das sollte man halt, ich weiß mit diesem 24-Stunden-Rhythmus, aber wenn du halt im Grunde genommen in der Hinsicht...
Der ist ja bei jedem auch
kannst
anders.
Der ist bei jedem so ein bisschen anders, genau. Deswegen.
Wir gehen immer davon aus, dass man nachts schläft und tagsüber nicht. Also das ist muss man dazu sagen, es gibt natürlich auch Leute, die Schichtarbeiten zum Beispiel machen.
Voll.
Da gibt es aber auch jede Statistik zu, dass die Lebenserwartung rapide sinkt. Ist tatsächlich so. Also wir gehen jetzt immer davon aus, dass jemand nachts schläft und tagsüber wach ist.
Genau.
Muss man dazu sagen.
Und es geht natürlich auch so ein bisschen darum, dass man halt durch dieses Intervallfasten, das ist halt einfach das Gute daran, was auch Korti gleich nochmal dann erzählen wird, weil du hast einfach die Möglichkeit, das aufs Unendliche rauszuspinnen. Du kannst es quasi in deinen Alltag, in dein Leben einbauen.
Ja.
Um nochmal ganz kurz, Korti, nochmal zum normalen Fasten zurückzukommen. Das war nämlich auch nochmal der nächste Punkt, den ich quasi hatte. Wenn du gar nichts mehr isst, dann fragen sich wahrscheinlich jetzt die Leute da draußen, ja, okay, cool, aber Alter, irgendwann stirbst du doch. Also, es gibt doch Hungertod und so. Also erzählst du mir jetzt nur, alles ist positiv. Absolut.
Das dauert.
Und das will ich auch gerade sagen. Deswegen ist im Grunde, das Heilfasten ist nur für eine bestimmte Periode für, und was ich erzähle, das waren Studien an Leuten, die wirklich, die halt Krankheiten hatten. Wie gesagt, Asthma, Rheuma, Bluthochdruck, XYZ, auch Krebs, da komme ich gleich nochmal zu. Und die Sache ist halt, es geht darum, dass du das halt auf so begleitet 3-4 Wochen so ausreizen kannst und dann gibt's halt auch wieder dieses Fastenbrechen, was genauso wichtig ist wie das Einleiten, weil wenn du am ersten Tag, wo du sagst, okay, jetzt bist du raus, willst nicht mehr fasten, dir direkt einen Pommes reinknallst oder sonst was oder einen Burger, dann hast du im Grunde genommen alles für die Katz, weil der Körper innerhalb von so einer kurzen Zeit viel zu viel Stress und viel zu viel Sachen ausstößt und das Fett sofort wieder an deine Fettspeicher
geht. Der Körper ist ja wie so ein Schwamm, der wurde ja quasi ausgepresst und ist jetzt leer.
So. Ganz genau. Und du musst beim Fastenbrechen im Grunde genommen, ist genauso wichtig, also Leute, wenn ihr das machen wollt, ihr müsst diese Ausleitungstage, und die sind bei jedem individuell zu betrachten. Man sagt, am ersten Tag isst du mal morgens einen geriebenen Apfel, dann am zweiten Tag mal einen Joghurt. Und das ist nochmal, das geht bestimmt nochmal ein, wenn nicht sogar zwei Wochen, wo du wirklich wie ein ganz klein, spartanisch, ganz kleine Sachen immer wieder isst, um den Körper ganz, um zu gewöhnen. Diggi, da sind wieder ein paar andere Briketts in der Dampflok. Wir müssen es jetzt ganz entspannt machen. So. Und das ist ganz, ganz wichtig. Weil, Corti, um das mal ganz kurz zu erklären, es gab eine Studie, die haben tatsächlich dann Biologen mit Tiermedizinern und Humanmedizinern zusammen durchgeführt. Und zwar, es gibt in der Natur, weil es gab natürlich wenig Leute, die jetzt gesagt haben, Digi, willst du jetzt mal hungern und sonst was und wir machen eine riesengroße Studie und so. Mhm. Dann sind sie ins Tierreich und Digi, weißt du, welches Tier im Grunde genommen, was bei dem was das Fasten angeht, einen riesengroßen, also das war im Grunde genommen der Anfang von allem,
alle,
ist, der Kaiserpinguin.
Ach so.
Ist der Kaiserpinguin von Säugetieren. Mhm. Der Kaiserpinguin fastet jedes Jahr 4 Monate. Und zwar, das ist im Grunde genommen so nach der Brütezeit und XYZ. Mhm. Du siehst ja, die Pinguine, die laufen immer, die essen Fisch, sind richtig schön fett und laufen dann und essen dann wirklich, sind dann wirklich, Gotti, 4 Monate essen nichts. Und weißt du, was die dann gemerkt haben? Die haben im Grunde genommen an diesen Kaiserpinguinen gecheckt, wo sind die Grenzen? Weil man weiß, wenn der Körper einen Wert unter 50% an Proteinen im Körper hat, also weniger als 50% Muskelmasse, dann stirbt der Organismus.
So. Okay.
Und was passiert im Grunde genommen? Die haben halt rausgefunden, dass halt in dieser Phase 2, wie ich schon gesagt habe, der Körper ganz schnell aufhört, die Proteine zu verbrennen. Nur noch 4% der Muskelmasse nimmt ab, 4% Proteine und 96% der Fette. Und wenn man weiß, die ganzen fetten Kaiserpinguine, klar, die Fettschicht geht wieder. Und so, haben im Grunde genommen mit diesen Pinguinen auch Sachen, die haben gemerkt, dass auch Serotonin, also Glückshormone, freigesetzt werden beim Kaiserpinguin. Dann haben sie natürlich diese Studie auch auf Menschen ausgeweitet. Mhm. Also auch dieses ganze Gefühl, es wurden sogar psychische Krankheiten im Grunde genommen damit halt irgendwie geheilt. Also, und man muss wissen, die größten Organe des Körpers haben sich wieder, also auch die Haut zum Beispiel, Augenringe, Haut, besseres Hautbild. Das ist alles so eine Sachen, die dann wirklich mit diesem ganzen Prozess gekommen sind. Und warum ich das erzähle mit diesen Kaiserpinguinen, es gibt im Grunde genommen 3 Phasen, Corti. Die erste Phase, weil ich schon erzählt habe, Glucose hört nach 24 Stunden auf. Mhm. Die zweite Phase ist so dieses, wo dann der Körper sich einpendelt und im Grunde genommen halt dann mit Proteine und Lipide dann daraus irgendwie Glucose bildet und so, das kann man dann so ein bisschen, ja, das ist schwierig, das ist so dann bis zu 10 Tagen quasi funktioniert das. Dann kommt die Phase, wo der Körper an die Grenze kommt, und zwar, wenn der Körper bis zu 80% seiner Fettreserven verbrannt hat, dann geht's in die dritte Phase, in die kritische Phase, weil wenn du dann komplett quasi skinny bist und kein Fett mehr hast, dann muss der Körper wieder an die Proteine gehen und wieder an die Muskeln. Und dann stirbst du Hungertod.
Genau.
Dann wird's hart, weil dann quasi macht der Körper einfach nur noch, dass du Sekunde, Tag, stündlich, minütlich überlegst.
Ach, so eine Halbwertszeit.
Als Rechenbeispiel. Zum Beispiel, man hat rausgefunden, weil Leute sagen, oh nee, wenn ich mir vorstelle, dass ich nichts esse, Alter, das schaffe ich nicht. Ein 1,70 großer Mann mit 70 Kilo und 15 Kilogramm Körperfett kann laut wissenschaftlichen Studienlagen errechnet bis zu 40 Tage ohne Nahrung auskommen.
Das ist echt so lang.
Du kannst mit 15 Kilogramm Körperfett kannst du 40 Tage überleben. Das ist, also kannst du, dann bist du weg. So. Um es mal zu sagen, das ist im Grunde genommen, und die nach oben sind die Grenzen natürlich sind einfach offen. Warum das halt alles so ist, haben wir ja schon angerissen, dass, dann komme ich auch gleich zum Ende, evolutionär muss der Mensch halt, musste der immer Fastenphasen überstanden.
Genau.
Also unsere heutige Gesellschaft ist einfach im Überfluss. Der Körper, man hat festgestellt, der Körper kommt halt mit Mangel viel besser klar als mit Überfluss. Ja. Weil aus Überfluss sind gefühlt, ich kann jetzt keine Statistik sagen, aber bestimmt eine hohe Prozentzahl an der ganzen Alltagskrankheiten entstehen.
Erkrankungen, was
ganz
auch
genau.
Klar.
Ganz genau. Jetzt kommt noch mal eine Sache, Corti, das war Dr. Michalsen an der Chefarzt der Charité, hat übrigens diese ganzen Studien mit in unserer, ich wollte noch mal so einen Namen nennen, auch durch die Studienlage hat es natürlich mit nach vorne gebracht. Und es gibt einen Typen, einen Italiener, Walter Longo, der in Kalifornien an der Universität Vorreiter ist, was das Thema Krebs und Fasten angeht. Das ist natürlich ein ganz heikles Thema, weil jetzt werden die ganzen Leute halt aufmerksam und sagen, oh Gott, Krebs und vor allem Heilfasten und so. Und du hast es gerade auch schon ein bisschen angerissen. Es ging in dieser Studienlage eigentlich darum, dass sie gemerkt haben, wenn Nebenwirkungen eigentlich gut vertragen werden von Leuten, die High-Fasten, warum kannst du nicht mit einer der krassesten Nebenwirkungen, die es auf der Welt gibt, mit Fasten kombinieren, nämlich eine Chemotherapie. Bei der Chemotherapie wird ja alles zerfetzt. Und das ist im Grunde, was die meisten Menschen ja auch nicht wissen, die Dosis einer Chemotherapie wird ja individuell auf dich getrimmt. Und wenn die Nebenwirkungen so groß sind, dann müssen die Dosis runterfahren, weil natürlich das dann das Gleichgewicht nicht mehr ist, um halt irgendwie diese Krebszellen loszuwerden. Und die haben wirklich erstmal an Kranken, weil natürlich wenige Menschen natürlich zur Verfügung stehen, die haben an krebskranken Mäusen eine Studie durch. Ich weiß, es gibt auch wieder dieses Unterschied Mäuse und menschlicher Organismus, aber da haben sie erstmal angefangen haben Mäuse, die Krebs haben, eine Chemotherapie mit normaler Nahrung und mit dem Fasten betreut. Mhm. Und die haben wirklich, klar, logischerweise, das will ich jetzt nicht sagen, Ergebnisse waren verblüffend. Also die fastenden Mäuse haben alle überlegt, die Mäuse, die normal ernährt worden sind, sind zu 65% gestorben und 35% der Überlebten hatten harte Erscheinungen, irgendwie haben sich in die Ecke verkrochen, schlechtes Hautbild, schlechtes Fell und so weiter und so fort. Und die anderen waren halt quietschvergnügt quasi. Und dann haben sie Gelder bekommen in Kalifornien und haben gesagt, jetzt müssen wir das an, ich meine, Krebspatienten sind natürlich auch in Anführungsstrichen dankbare Patienten, weil Leute, die an einem bestimmten Punkt nicht mehr wissen, weil sie sagen, ey, der Tod ist mir nah, ich mache alles, damit das irgendwie ist, haben sie dann wirklich mit Chemotherapien Heilfasten gezielt eingesetzt und siehe da, haben wirklich die Nebenwirkungen vom Chemotherapie so runterfahren können, dass die Chemo an sich die Dosen erhöhen konnten, weil der Mensch viel resistenter gegen diese ganzen Nebenwirkungen war. So. Und das Ding ist halt, um es mal zu sagen, der Dr. Longo hat Zellen und Gene aus Leber, Herz und Muskeln halt untersucht und hat halt einfach festgestellt, dass diese DNA-Gen-Zusammenstruktur in Leber, Herz und Muskel im Grunde genommen hat einfach, was wir schon sagen, so ein evolutionäres Gedächtnis besitzt, ja. Also und auch so eine evolutionäre Schutzfunktion. Und jetzt haben sie Krebszellen und gesunde Zellen nebeneinander gestellt. Und was ist der Unterschied zwischen einem Krebs und einer gesunden Zelle? Eine gesunde Zelle hat im Grunde genommen das ganze Spektrum am Evolutionsgedächtnis. Ja. Und durch die Mutation Krebs hat die Krebszelle im Grunde genommen eigentlich alles an Zellgedächtnis verloren. Warum ich das erzähle ist, die haben im Grunde genommen diesen Skill nicht mehr, diese Erinnerung und sind nicht mehr, können in unserem Organismus bei bestimmten, ne, wenn der Jochen da unten bei der Dampflok den Schalter umlegt, können sie nicht mehr überleben. Ja. Und was mögen Krebszellen am meisten?
Zucker.
Wachstum und Glukose, richtig? Ja. Zucker. Und wenn beide Sachen es nicht mehr gibt, wenn der Körper eher nicht in einem wachsenden, sondern in einen ruhigeren Zustand geht und keine Glukose mehr zugeführt wird, sterben Krebszellen ab.
Autophagie.
Und die haben im Grunde genommen wirklich beobachtet, dass Tumorzellen bei bestimmten Krebsarten, in bestimmten gezielten Therapien, sich in dem Organismus, in dem Milieu nicht mehr wohlgefühlt haben und wirklich verschwunden sind. Das ist natürlich jetzt mal krass, alle denken so, wow, Digi, also was erzählst du uns denn jetzt da gerade? Warum weiß das keiner? Genau, da können wir gleich auch nochmal oder am Ende nochmal zukommen. Aber im Grunde genommen ist das
ein interessanter Funfact.
Die Faktenlage.
In den USA kostet das Standard-Chemotherapiemittel von Johnson & Johnson, und kennt ja wahrscheinlich jeder das Unternehmen mittlerweile, kostet ein Durchschnittsamerikaner pro Monat $14.000. Nur um Chemotherapiemittel zu nehmen. Mhm. Das heißt, dann wissen wir auch, warum sowas keiner weiß, weil, ne, das haben wir auch mal, haben wir im Gespräch vorher gesagt, man muss sich dessen im Klaren sein, dass ein Großteil von Studien finanziert wird von außen.
Ganz genau.
Sei es jetzt diese Netflix-Serie mit den Zwillingen, wo das Endergebnis war, dass die Veganer in etwa gesünder waren. Ja, aber wer hat die Studie finanziert? Der Typ, dem Beyond Meat gehört und in Oatly investiert ist. Deswegen kann man sich auch wieder darüber streiten, ob das alles so glaubwürdig ist. Und so ist halt bei solchen Dingern auch. Es gibt wenig Studien, die einfach nur aus einem wissenschaftlichen Interesse heraus passieren, sondern die meisten werden halt finanziert. Und deswegen ist so eine Studie halt so Gold wert, weil sie halt dieses Autophagie-Thema auch nochmal so aufzeigt, was halt der Körper eigentlich kann, wenn halt das Milieu, deswegen ist der Begriff so richtig, eben stimmt. Und so ist es halt natürlich auch bei dem Thema, jetzt beim richtigen Fasten.
Wie gesagt,
und so ist es auch beim Intervallfasten. Ne?
Ich will auch gar nicht so zerstörerisch um die Ecke kommen, weil es gibt auch zwei, drei Komponenten, die natürlich auch noch mit reinspielen. Klar, die Pharmaindustrie hat natürlich mit so einem... Fasten. Ja, die haben alles weg. Die können natürlich damit kein Geschäft machen, kein Reibach. Der Dr. Michalsen hat auch quasi in dem Interview ganz laut gesagt, wenn ich jetzt diese Studienergebnisse anhand von meinem Medikament veröffentlichen würde, dann würde mein Telefon nicht mehr still sein. Jetzt dadurch durch das Heilfasten muss man auch sagen, wir wurden halt auch in unserer Medizin immer so dieses so Hunger ist gleich was Schlechtes. Ja. Also wenn du zum Arzt gesagt hast, oh, Herr Doktor, ich habe da Tagendes gegessen, ist gleich so, oh. Weißt du, Hunger ist immer gleich was Schlechtes. Also auch so mit Hunger, Streik und alles, was damit so einhergeht. Hunger ist immer gleich was Schlechtes. Und auch rein aus dieser kulturellen Sicht quasi sind natürlich auch, gehen die Antennen da nicht an. Ja. Und man muss auch dazu sagen, es gibt mittlerweile auch schon Hybrid-Therapieformen, wo zum Beispiel in Kalifornien, wie ich schon gesagt habe, Chemotherapien begleiten mit Heilfasten oder bestimmte anderen, da kann, ne, einfach begleitend schon funktionieren. Ist jetzt nicht so, dass Fasten jede Krebsart, nee,
natürlich nicht.
Kommt immer auch individuell an, was für ein Stadium
bist du, ja,
was
supporten. Hast du für ein, ja, und so weiter und so fort. Am Ende des Tages.
Es geht um das Supportsystem, ganz genau. Und wenige haben sich darauf spezialisiert und vor allem, dass halt auch, was auch noch so ist, da saßen auch Ärzte, die gesagt haben so, also wir können halt wissenschaftlich, das ist alles grob angerissen. Mhm. Das klingt jetzt alles so logisch, aber wenn du richtig reingehst und das von einer Gesundheitsbehörde halt erklärst, gibt's so die letzten 5% des Weges, wo die Leute nicht zu 1000% erklären können, was jetzt genau 100 Millionen %ig biochemisch stattfindet. Warum jetzt, also sie sagen, da tritt ein positiver Effekt ein nochmal und weil bis dahin wissen wir es und ab dem Punkt ist es ein bisschen Grauzone und es reicht halt auch Gesundheitsbehörden halt nicht, auch aus einem guten Grund, die wollen zu 100% halt sicher gehen. Das sind halt alles Faktoren, natürlich auch allen voran die Kohle, so, warum da Leute jetzt nicht so krass reingehen. Aber das ist im Grunde genommen mal kurz angerissen, Corti, dieses ganze Thema Heilfasten und was mach es. Und ich muss nochmal sagen, für mich persönlich, ey, allein dieses Gefühl, das ist ja wie beim Eisbaden, dieses Gefühl, also ich hoffe, ich habe keine Volkskrankheit oder was immer, das weiß man ja manchmal auch nicht, aber allein dieses, für mich, für dieses Gefühl, mental, psychisch, so dieses Morgen des fünften Tages und du denkst dir so, wow, ja, das Unbreakable ist einfach nur geil. Es macht einfach nur Bock. So. Und das ist im Grunde eine Sache, warum auch viele Leute einmal im Jahr sowas machen, wie ich schon gesagt habe, hier Otto Buchinger Klinik im Bodensee, gibt's Leute, irgendwelche Investmentbanker und irgendwelche vollgestressten Menschen, die halt einmal im Jahr hingehen und dann gehst du an die Theke vorne und sagst, Digi, ich bin ein bisschen zu dick, super, dann machen wir die Form. Digi, ich bin irgendwie, hab Asthma, super, in die Form. Also da gibt's ja schon individuelle Therapieformen. So. Und das Intervallfasten ist ja im Grunde genommen so ein bisschen dieser Lifehack, diese neue
tägliche Variante
Art
davon.
Cheat,
genau.
Die tägliche Variante davon.
Und das, ich glaube, dieses Thema Autophagie, also quasi der Reparaturstatus, das liegt daran, um es nochmal im Detail, nochmal so ein Detail dazu zu sagen, der Körper produziert ja gewisse Proteine im Körper, also in der Biochemie kann man das ziemlich genau erklären mittlerweile tatsächlich, was passiert. Und es gibt halt eben, im Fastenstatus werden diese Proteine halt nicht mehr produziert und dann werden andere Proteine halt weiter produziert, die halt eben diesen Reparaturstatus einnehmen, die so ein bisschen quasi abbauen, was abgebaut werden muss. So, ne? Also das ist dann schon irgendwie wichtig. Ich meine, so, es gibt auch so ein paar mentale Folgen. Ich glaube, jeder, der Intervallfasten eine längere Zeit gemacht hat, ich habe das letztes Jahr auch länger gemacht, bin jetzt auch wieder dran seit ein paar Wochen, so mentaler Fokus und so Brain Fog, also so das verschwindet auch ein bisschen.
Ja, genau, so ein Brett vor der Nuss haben.
Genau. Liegt aber auch einfach daran, dass gerade mal, ich merke das halt vor allem morgens, tatsächlich, ich schlafe sehr gut und ich komme sehr gut aus dem Bett morgens, war auch mal ganz lange anders. Liegt, glaube ich, auch einfach daran, dass der Körper dann in so einem Status ist, dass ich räume jetzt so ein bisschen auf und ich bin halt irgendwie trotzdem sharp.
Mann, voll.
Muss ich dessen auch nochmal drüber sagen, was bricht denn überhaupt das Fasten? Weil ich glaube, das ist vielen nicht bewusst, weil ich glaube, das war auch mein Glaube früher immer, sobald ich etwas esse, breche ich das Fasten. Mhm. Das ist so das ist jetzt so wahrscheinlich so die religiöse Art des Fastens, ne? Des Fastensbrechens. Ich esse was und breche damit das Fasten. Egal, jetzt
das ist quasi das Heilfasten so ein bisschen.
Genau, oder ja, ist jetzt die Frage, aus welcher Perspektive sind das aus Glaubens motivierten Fasten ja auch so, da wird das eine ist dann halt immer, wenn die Sonne noch nicht auf oder untergegangen ist, oder das andere ist halt irgendwie, ne, wenn nach einer gewissen Zeit, irgendwie Ostern, wann wird gefastet? Ostern rum, ne? Nach Ostern? Ich weiß es gar nicht.
Genau, ganz genau. Das ist halt so in der, und auch so Ramadan, okay, Ramadan ist auch ein bisschen was anderes zu machen, den essen ja abends nach Montag.
Genau, das sage ich aber das Fastenbrechen wird immer assoziiert mit Aufnahme von Essen. So. Aber wissenschaftlich ist halt was anderes, weil du kannst natürlich schwarzen Kaffee trinken, du kannst Tee trinken, du kannst Wasser trinken. Alles, was halt Zucker enthält, klar. Deswegen gibt es ja zum Beispiel, wenn man den glykämischen Index nochmal nimmt, Lebensmittel, die halt einen Wert von 0 haben, auf den Glukosewert. Mhm. Das heißt, wenn wir ja vorher etabliert haben, dass Fasten bedeutet, der Glukose ist im Keller, gibt es natürlich Lebensmittel, die man essen könnte, die halt den Glukosespiegel gar nicht anheben. Zum Beispiel sowas wie Eier. Gutes Beispiel. Ein Alltagsgegenstand, ein Ei. Ein Ei hat einen glykämischen Wert von 0.
Das gekochtes Ei.
Genau. Das kannst du theoretisch morgens 8 Eier fressen. Ich würde auch nicht unbedingt machen, aber gut, das ist, glaube ich, auch wieder so ein Thema, ist auch dann wieder nicht gesund, aber würde in dem Fall, auf der Perspektive, würde das mit dem Blutzuckerspiegel nichts machen. Also das ist wichtig zu verstehen, der Blutzuckerspiegel ist halt sehr individuell, aber es gibt halt Lebensmittel, also wenn ich jetzt Zucker in meinem Kaffee mache, wenn es ein halber Teelöffel ist und ich im tiefen Fastenstatus bin, würde es wahrscheinlich nichts machen. Habe ich aber gerade was gegessen und bin gerade hart an der Grenze und hau mir den rein, dann wird es wahrscheinlich was machen. Genauso eine wichtige Sache beim Intervallfasten ist Darmgesundheit. Die Magen, also die Darmschleimhaut ist sehr positiv beeinflusst von dieser Autophagie, weil die Darmschleimhaut und die Darmwand halt, wenn sie sehr durchlässig ist, dann sorgt es ja bei vielen Leuten dafür, dass sie zum Beispiel keine Nährstoffe richtig aufnehmen können oder Vitamine richtig aufnehmen können. Mhm. Und die in allen Studien, die man so gerade aktuell sich reinziehen kann, wird halt klar, dass halt diese Schleimhaut und die Darmwände sich wieder regenerieren können dadurch, weil halt nach 5 bis 7 Stunden, wenn das Essen da durch quasi ist und dann die Autophagie einsetzt, dass das Ganze sich halt quasi regulieren kann. Aber die Frage ist jetzt, Intervallfasten, du hast es gerade schon gesagt, es geht über Wochen beim normalen Fasten, aber Intervallfasten, was sagt uns das jetzt 16:8? Was bedeutet das genau? Es gibt so 2 Größen am Anfang und am Ende des Tages. In der ersten Stunde nach dem Essen auf keinen Fall was essen. Umso später man nach dem Aufstehen isst, umso besser. Und 2 bis 3 Stunden vorm Schlafen gehen sollte man auch nichts essen. Oder 4 Stunden, je nachdem, wie man das Fenster halt legt, weil dann der Fastenstatus in den Schlaf reingelegt wird. Also dein Fastenstatus, wo die Glukose im Keller ist und das Essen durch ist, ist dann während du schläfst. Und da kann der Körper natürlich mit allem, was er hat, allem, was er zur Verfügung hat, an sich arbeiten, regenerieren, ausspielen, was er ausspielen möchte. Sprich, was glaube ich sozial kompatibel ist, im Normalfall ist sowas von 11 bis 19 Uhr, 12 bis 20 Uhr, weil dann bist du halt, morgens trinkst einen schwarzen Kaffee oder einen Tee, das dämpft ja das Hungergefühl sowieso extrem.
Voll.
Und dann bist du halt, sagen wir mal, du isst das letzte Mal um 19 Uhr, du gehst um 23 Uhr pennen oder so, dann hast du schon 4 Stunden nichts gegessen. Das heißt, du brauchst noch 1 bis 2 Stunden, bis du im Fastenstatus bist und dann schläfst du ja noch 6 Stunden im besten Fall, wenn man 8 Stunden schläft. Das heißt, und dann wieder bis 11, 12 wartet, bist du eigentlich ziemlich gut aufgestellt, um eben diesen Reparaturmodus ziemlich aufrechtzuerhalten. Es gibt auch Dinge, die man beachten muss, zum Beispiel für viele Leute, der Testosteronspiegel leidet ein wenig beim Intervallfasten. Wenn man jetzt generell schon einen sehr niedrigen Testosteron...
Du guckst auf einmal so Gilmore Girls und findest das Aufwasser-Serie geil.
Naja, muss einfach, es gibt eine Studie, die wurde an Profisportlern gemacht, an Rennradsportlern, da haben sie es gemessen. Bei gleichbleibender Kalorienintake, die haben irgendwie 4000 Kalorien am Tag gekriegt, was viel ist, aber die machen natürlich auch viel. Testosteronspiegel sinkt, aber man muss auch immer sagen, nicht jeder hat halt, gerade wir Männer, haben ja unterschiedlichen Anfangspunkt an Testosteron. Die einen sind zum Beispiel, haben 3 Haare auf der Brust und haben keinen Haarausfall. Und die anderen, ich zum Beispiel, werde lichter und so. Und das ist halt...
Und
da
haben 20 auch einen Teppich auf dem Bauch.
Genau, das ist halt der Grundlevel an Testosteron ist einfach höher oder niedriger. Das heißt, wenn er eh schon so hoch ist, dann ist sowieso egal. Ne? Wenn er niedrig ist, muss man das so ein bisschen im Auge behalten. Aber dieses Fenster einfach zu verstehen im Protokoll, zu sagen, okay, es gibt halt diese Phase am Tag morgens, die ich lange aufrechterhalten muss, weil das ist mein Status des Fastens. Und am besten 2-3 Stunden vorm Schlafen gehen und dann kann man sich das sozial kompatibel legen. Wie gesagt, man kann am Tisch auch sitzen und was trinken und mit den Leuten eine gute Zeit haben, ohne was zu essen. Es geht halt auch, ist abends, wenn man jetzt essen gehen will, was anderes, aber morgens zum Beispiel am Frühstückstisch mit der Familie geht's schon, würde ich jetzt sagen. Dann ist das, glaube ich, auch gar nicht so, weiß ich nicht, wenn man dann für sich irgendwie eine Stunde später dann irgendwie sich was reinsnackt, dann ist es halt so, ne? Solange man ja die Zeit verbringt, bleibt man ja sozial kompatibel. Das ist ja, darum geht's dann am Ende des Tages auch ein bisschen. Und dann geht es halt einfach darum zu sagen, okay, wie kann ich vielleicht diesen Fastenstatus aufrechterhalten morgens? Einfach lange dann eben, bis ich das erste Mal was esse. Oder esse ich vielleicht morgens was halt den Glukosespiegel gar nicht so krass anhebt? Kann man auch machen, könnte man sich auch drüber nachdenken. Und am Ende ist es halt einfach wichtig, das abends vor allem durchzuziehen. Ne? Die meisten Leute tun sich schwer damit, in diesem Fenster zu bleiben. Deswegen sollte man sich lieber ein etwas zu großes Fenster vornehmen. Also wenn ich in 8 Stunden bleiben möchte, soll ich mir vielleicht ein 9-Stunden-Fenster vornehmen, weil dann habe ich ein bisschen Spielraum hinten raus, bevor ich mich selber kasteien muss. Möchte ich jetzt, ne? Und so sollte man da an die Sache reingehen.
Kannst du auch kürzer machen, das Fenster, Corti?
Du kannst auch kürzer 6 Stunden machen. Kannst du machen. Ja. Bei 6 Stunden war der Effekt aber nicht so groß, beziehungsweise der Körper geht dann anders damit um. Also das 8-Stunden-Fenster hat sich jetzt so, es gibt eine Studie von 6, 8, 10, 12 Stunden.
Okay.
8 hat sich als most beneficial und herausgestellt, weil es auch am kompatibelsten mit der Gesellschaft ist. Ne? 6 Stunden ist halt hart, weil dann isst du um weiß nicht, 11 bis 17 Uhr, das kannst du halt, dann hast du kein Leben mehr gefühlt. Was aber genauso beneficial ist, ist tatsächlich etwas, was, was man auch wie ein Intervallfasten sehen kann, ist halt ein Tag essen, ein Tag gar nicht. Ein Tag essen, ein Tag gar nicht. Schwer umzusetzen, hat aber auch extrem gute Ergebnisse in den Studien. Das geht natürlich auch. Das ist so ein bisschen wie so eine Mischkalkulation aus Intervallfasten und dem Heilfasten wahrscheinlich. Weil 24 Stunden, hast du ja schon gesagt, ist die Glucose raus. Das ist dann so ein Hybrid-Ding aus den beiden. Aber wenn man es, also ich merke das bei mir selber, ganz ehrlich, für den Alltag funktioniert das ganz gut. Ich habe das jetzt an meinen Drehtagen jetzt gemerkt, wo man halt früh anfängt und dann ist man auf dem Set und muss da drehen. Dann esse ich was nach 11. Und das hat auch abends gut funktioniert.
Einfach mal ein bisschen so dieses Frühstück, schon,
weil
so ein bisschen
skippen früher, quasi. Früher hatte ich tatsächlich immer, ich war sehr anfällig für so, also eine Morgenübelkeit ist ja ein Kreislaufthema. Das ist ja der Kreislauf, der noch nicht hochgefahren ist und dann schlägt es auf den Magen. Ich hatte das früher sehr extrem, wenn ich so schnell aufstehen musste oder schnell aufgestanden bin morgens, dann war mir immer schlecht. Jeden Tag hatte ich immer, jahrelang, 10 Jahre lang. Aber jetzt in so einem Status des Intervallfastens nach ein paar Wochen habe ich das auch nicht mehr. Also ich habe morgens diese Übelkeit gar nicht mehr, weil mein Kreislauf funktioniert schon von alleine ganz gut. Auch ein witziger, also bei mir ganz klarer Effekt, den ich bei mir merke, dass diese Übelkeit morgens verschwunden ist, die ich immer hatte, auch zur Schulzeit früher schon. Ich habe das mal vorletztes Jahr gehabt, habe ich fast hinter die Allianz Arena gereiert an einem Drehtag, weil mir morgens so schlecht war, genau deswegen. Und das fällt mir jetzt weg. Ich habe das jetzt gemerkt am Dreh. Ich stehe halt auf. Wir sind dann da.
Corti war einfach schwanger.
Wir arbeiten schon mal. Ja, genau. Wir arbeiten schon mal. Und dann snackt man sich in dem Moment, wo es geht.
Klar.
Und das funktioniert.
Ja, sowieso die ganze Zeit. Ja,
das ist sozialkompatibel. Es tut auf jeden Fall gut. Ist jetzt nicht so, dass man wahnsinnig schnell jetzt dadurch irgendwie Gewicht verliert. Man merkt das aber schon nach einer gewissen Zeit, finde ich.
Das ist wie so ein Aktienkurs. Das musst du halt auf einen langen Zeitraum sehen.
Und nach 90 Tagen... Das ist das Ding. Also es gibt dann ja die typischen Kandidaten, die sagen, ich mache das jetzt auch mal. Dann machen sie es 14 Tage und sagen, ja, ich merke ja gar nichts.
Ja, genau.
Was
genau,
ist bei allem? Ist ja Quatsch.
Das geht, nee, das
90 ist, Tage, genau. Ab 90 Tagen setzen die meisten von den guten Effekten richtig ein. Mhm. Also es ist auch ein bisschen Long-Term-Game.
Klar, den Organismus da einkegeln ist natürlich auch einfach nochmal. Und ich habe nochmal eine Frage, Cordi, weil im Grunde genommen, ich mache das ja auch. Und wenn wir so ein bisschen sagen, wir skippen im Grunde genommen so dieses Frühstücken, jetzt mal so blöd gesagt, ne, wie auch immer, wir machen dann eher so einen Brunch oder wie auch immer. Kann man das auch eigentlich umgekehrt machen? Kann man auch sagen, jemand steht auf, man frühstückt, isst quasi was zum Mittag und dann isst man eigentlich nachmittags, abends nichts mehr,
wie
bis man dann wieder morgens frühstückt?
Wie du es machst, klar. Solange halt die Zeiten eingehalten werden.
Genau, ja, also immer für die Leute, die sagen, Frühstück.
Genau,
frage es mal, wie Leute sagen, Frühstück kann ich nicht drauf.
Genau. Nee, wenn also, ich jetzt gerne ich frühstücke, eher, aber ich merke, ich bin eher, ja, weißt du, ja, die In den meisten Fällen ist es ja so, du weißt ja, die Kids kommen vielleicht von der Schule, abends essen ist die Familie gemeinsam. Das sind halt eher die Momente, auf die man im Hinterblick, das Frühstück ist dann wahrscheinlich eher so, ich arbeite, ich frühstücke im Büro oder wo auch immer. Oder, ne?
Voll. Es ist auf jeden Fall, es ist super spannend. Und im Grunde genommen, um es halt auch nochmal so bildlich runterzusprechen, ist einfach, Corti, das Problem, was wir halt einfach haben, ist, Diggi, wenn du, wir sind ja auch einfach klar in Mitteleuropa, Nachkriegsgeneration, XYZ, ne? Wenn du siehst, unsere Opas, wenn sie noch leben, meiner wurde jetzt sehr, sehr alt, der fand es immer total toll. Oh, toll, wie er esst. Super. Klar, ist natürlich auch historisch, kulturell gesehen. Das Essen hat seinen Riesenstellenwert. Immer dieses morgens, mittags, abends. Das ist immer so, musste essen, musste machen, das ist super. Voll. Das ist halt total, diese junge Zeit, man muss überlegen, wenn der Körper dauerhaft auf Vollflamme jeden Tag einen Marathon läuft und nur am Verbrennen und rein und wieder verbrennen und rein und wieder verbrennen und keine Durchatmungsphasen hat. Ja. So, das ist ja im Grunde genommen dieses Intervallfasten-Ding. Dann entstehen natürlich dadurch auch nicht nur rein von dem Thema Ernährung, natürlich auch dein Lebensstil, was du isst und so weiter und so fort, spielt alles mit rein. Aber das ist ja eigentlich schon fast irgendwie logisch. Und für mich ist es so, wenn man das dann so hört oder mal sich reinigt, denkt man so, ja, ne, ich muss mal eigentlich eine Pause.
Ja, vor allem muss man halt eine Sache sagen nochmal, was mir, glaube ich, der wichtigste Punkt in diesem ganzen Intervallfasten auch ist, was man halt verstehen muss, weil man dadurch Blutzuckerspiegel gut versteht oder Glucose gut versteht. Und nochmal auf dieses Snacken, auf dieses, ich muss zwischendurch irgendwas essen. Wenn es aus Langeweile ist, ja, dann mach halt was dich nicht langweilt. Wenn es halt aber dann so ein Automatismus ist, den man durchbrechen möchte, dann muss man das tun, weil man muss sich das vorstellen, der Blutzuckerspiegel und das Insulin ist so ein bisschen wie so ein Muskel, den man trainiert. Durch dieses ständige Spiegel hochhalten, trainiere ich mein Insulinsensitivität weg. Das heißt, mein Körper behält einen etwas höheren Blutzuckerspiegel. Dadurch kommen diese ganzen Krankheiten. Ja, das heißt also, man muss sich das so ein bisschen wie so Muskeltraining vorstellen. Den man aber eigentlich gar nicht, das man eigentlich gar nicht machen will. Also das ist das Ding, das ist
Korti,
wie so
ein Muskeltraining,
was ich nicht will.
Der Magen ist ja auch irgendwie ein Muskel. Und für Leute, die ultra fettleibig sind, die ist dann eine sogenannte Magenverkleinerung, die machen ja eigentlich das, dass dieses, man muss auch überlegen, wenn du immer reinschaufelst, dann dehnt sich ja der Magen aus. Das heißt, bis der Magen voll ist, kommt tritt dein Sättigungsgefühl natürlich logischerweise erst viel zu spät ein. Und das war
so
auch nochmal eine
Insulin
Sache, das
halt auch.
Ganz kurz.
Genau.
Ganz genau. Und bei dem Heilfasten ist so, wenn du mal wirklich komplett so eine richtig harte Fastenphase durchmachst und mal so 2-3 Wochen nichts isst, du merkst doch einfach, wenn du dann diese Ausgleitphase machst und dann so ein bisschen draußen bist, und dann ist auf einmal so ein Teller wieder vor dir mit sowas zu essen.
Schaffst du nicht.
So oft, nach meinem Teller denke ich mir so, oh, Diggi. Ja. Aber weißt du, was jetzt wieder das Problem ist, Korti? Ich habe auch wieder, natürlich sowieso nach der Folge, wieder ultra Bock, das zu machen, weil dann ist er das da, dann kaufst du dir irgendwie, wenn du essen bist, also machst du dir so einen Teller und denkst dann so, oh, das jetzt wegschmeißen, ist ja auch scheiße, die Welt hungert, und dann haust du dir das rein. Du musst halt wirklich einfach darauf achten, dass du einpacken lassen und darauf achten, dass du einfach deinem Körper so ein bisschen weniger gibst, weil der braucht nicht mehr. Und das ist im Grunde genommen eigentlich das, was es uns immer so ein bisschen sagen muss und wo wir in uns reinhören. Und wie gesagt, wenn du voll an einem Limit bist und einer Extremsituation ausgesetzt bist, kannst du Heilfasten machen und auch mal durch dich reinlesen und gerne auch nach Buchinger mal 3 Wochen das irgendwie machen, wie auch immer. Aber wenn du jetzt schon präventiv darauf eingehen willst, dann wähl im Grunde genommen die Sache, die Korti uns gerade erzählt hat, nämlich mit dem Intervallfasten, weil dann lässt du es im besten Fall überhaupt gar nicht dazu kommen.
Es tut auch nicht weh. Es ist eigentlich relativ einfach umzusetzen. Es ist kostenunintensiv.
Du gibst weniger Geld aus, du isst nicht so viel.
Naja, das ist ja, ne, wie ich gesagt habe, ganz am Anfang von der Folge, es ist halt ein bisschen wie das Eisbaden. Es sind halt Dinge, die man Gutes für sich tun kann, ohne dass man da jetzt irgendwie einen Kredit für aufnehmen muss, sondern es ist einfach nur ein bisschen Verhalten
ganz genau.
ändern. Das heißt, Cold Exposure, also Kälte am Morgen, so ist es auch damit. Das sind halt Dinge, die man einfach machen kann, ohne dass man da jetzt sich irgendwie groß monetär investieren muss für. Ja. Das kann man einfach machen.
Voll.
Und da muss man auch nicht lange, weißt du, das Ding ist halt, was mich immer so nervt an den meisten Menschen, da wird dann so ein Ding rausgemacht. Mach das doch einfach, weißt du, und dann ist gut. Man kann das auch einfach mal machen.
Der sogenannte,
ist alles Kopfsache.
Genau.
Ist alles Kopfsache.
Klar.
Einfach mal zu
sagen, der Schweinehund.
So, ich
mach
das jetzt und dann ist okay. So. Das ist ja das,
ne? Ist auch gar nicht
und immer, übrigens,
ist auch gar nicht vorwurfsvoll.
Ja, wenn man es dann nicht macht, dann will man es halt auch nicht wirklich.
Ne? Ja, genau. Ist da natürlich, ist da schwingt natürlich ein kleiner Vorwurf mit. Versteht, ja, man muss auch überlegen,
ist
evolutionär.
Großer Vorwurf.
Ja. Wir sind natürlich auch getriggert durch Reize, müssen wir gar nicht drüber nachdenken. Korti und ich arbeiten schon seit 1000 Jahren in dieser Werbeindustrie mit. Klar geht alles, die ganze Wirtschaft geht auf Triggerpunkte, auf Farben,
der
auf
Spätwuchs.
Geil, auf hier und weißt du, und wenn man dann halt durch diese, wenn man als Mensch dann durchläuft und denkt sich so, oh geil, aber das schmeckt so lecker und das ist so geil und so rot und das ist so blumig
ist ja
und so.
Okay.
Klar, genau. Und da musst du dich halt einfach so ein bisschen konditionieren, dass du wirklich diesen inneren Schweinehund, genauso wie Leute mal sagen, oh, mit Sport anfangen und so. Wie gesagt, klar, wenn ihr jetzt abnehmen wollt, mit Sport ankannt, super. Das ist, was Korti gesagt hast, wenn du mehr verbrennst, als du oben reinschüttest, logisch, die Milchmädchenrechnung funktioniert
klar.
immer. Aber wir sagen hier im Grunde genommen, dass du durchs Intervallfasten auf einen langen Zeitraum, wenn du so ein bisschen deinen ganzen Rhythmus anpasst, kannst du positive Effekte erzielen. Und
schafft auch so eine Präsenz in meinem Kopf.
Musst jetzt nicht irgendwie in die Muckibude gehen oder so. Wenn du jetzt nur das Thema so ein bisschen dich in dein Körpergewicht und ein bisschen in das Gleichgewicht kommen
willst. Ernährung ist eh wichtiger als Sport.
Am Ende?
Schon. Kommt auch von
für die Gesundheit.
Genau.
Für die Gesundheit. Wenn du jetzt Arnold Schwarzenegger werden willst, dann kannst du dir auch so
dann ein bisschen. Dann ist schwer, klar. Aber wenn es jetzt nur darum geht, irgendwie einen gesunden Darm zu haben und irgendwie seine Zellen zu reparieren, dann hat das erstmal nicht viel mit Sport zu tun. Wenn ich Fett verbrenne, hat es auch wieder was anderes. Ist auch wieder ein anderes Thema.
Korti, nach dieser schönen Folge, wo wir jetzt gleich nochmal einen Stempel drauf machen, weil unsere Stunde wieder voll ist, will ich auch nochmal darauf verweisen, dass ihr gerne, dass wir gerne auch mal unsere kleinen Hacks und vor allem, ich kann noch eine Dokumentation euch sehr ans Herz legen, die ich gesehen habe dazu. Ich glaube, die ist gerade nicht mehr in der Arte-Mediathek. Ich werde sie suchen und finden. Aber die können wir in unsere Korti und Wolf WhatsApp-Gruppe mal reinposten. Und ich finde auch
schön, dass du jetzt an die WhatsApp-Gruppe denkst.
Dass ich jetzt an der, und weißt du, und auch deinen Plan, den du da hast, aufgestellt hast, Korti, mit dem dabei, fasst so ein paar Hacks, gerne in die WhatsApp-Gruppe rein. Und da können wir uns auch gerne austauschen. Und wenn ihr euch das interessiert und das geil findet, und ihr sagt, super, Alter, ich will da mitmachen, Alter, ihr seid Korti und Wolf, ich vergolde euch und stelle euch mir ins Retrine, ihr seid jetzt die Heizbringer der Nation, sind wir natürlich nicht. Wir wollten euch einfach das Thema nur ein bisschen näher bringen.
Klar.
Können wir aber da nochmal so ein bisschen auf Informationsaustausch gehen. Oder?
Ja, Paul, du bist doch der WhatsApp, du warst doch immer der WhatsApp-Papi, dann mach die, du bist doch Admin, mach die Gruppe,
ich
doch,
hau jetzt, doch mal da rein. Ich bin jetzt der WhatsApp, ich hau's rein. Und ich liebe Kaiserpinguine, die sind toll. Ich ja, höre mir jetzt einen Kaiserpinguin.
Schickst ein Bild vom Kaiserpinguin rein, nee, super.
Reiner mit dem Kaiserpinguin.
Mit deinem Alter. Gesicht so drauf gefotoshoppt.
Ja, sicher. Ja.
Ich glaube, die WhatsApp-Gruppe ist tatsächlich sehr reizvoll, wenn man sie geil pflegt.
Total.
Müssen wir
guckt
machen.
Mal rein, checkt das nochmal aus. Werden wir euch nochmal überall reinflanken und achtet in den sozialen Netzwerken auf den Link, den wir da verlinken. Da werden wir euch auf jeden Fall mit der WhatsApp-Gruppe berieseln.
Kann man das sagen?
Beglücken. Super. Okay. Ihr merkt schon, unser ganzer Rhythmus ist immer von Folge, hört euch auch gerne von Staffel 2 die ersten drei Folgen an. Wir versuchen immer so ein bisschen funky Thema und dann mal wieder so ein bisschen in so eine völlig ernste, knorrige Nummer reinzukommen.
Genau, genau.
Haben wir auch heute wieder damit abgehabt. Aber wie gesagt, das lag uns ja auch, wir sind ja auch ernste Menschen am Ende des Tages.
Das war so eine geile Mischung, ne? Bumsen, Eisbaden.
Ja. Bumsen, Eisbaden.
Alken.
Alkohol.
Jetzt und jetzt fasten.
Geile Mischung. Super geil. Ja, ja. Wir schauen nochmal, was für
also
euch.
Also, wenn der Grimme-Preis nicht kommt, dann weiß ich es auch nicht mehr.
Dann weiß ich auch nicht. Erzählt es euren Nachbarn, euren Freunden, eurer Familie, wenn es euch interessiert hat, euren Friseur. Lasst uns gerne ein paar Sternchen bei Spotify da oder ein Like bei YouTube oder wie auch immer, wo ihr uns empfangt, hört. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr. Und die nächste Folge wird nächste Woche, ich kann schon mal so viel verraten, ich werde an einem anderen Ort sein, wird
ich auch.
Auf jeden Fall, ja, stimmt. Wir machen mal wieder so ein kleines, genau, Corti und Wolf all over the planet.
Ich sitz im Wald, Alter.
Und was für ein Thema wieder beflecken, werden wir euch nochmal im Laufe der Zeit, werdet ihr das mitbekommen. Aber ich muss sagen, eine Hörerin hat mir schon Vorschläge gemacht, was sie für Themen mal gerne hätte. Und das finde ich geil, Leute. Ihr könnt jederzeit gerne sagen, ich würde mal gerne darüber reden. Und dann versuchen wir mal da reinzugehen.
Vielleicht können wir dann noch bei WhatsApp in der Gruppe ja Umfragen machen und die Leute mal abstimmen lassen, was sie denn gerne hören wollen.
Ja, ja, super.
Siehste.
Ja. Mhm. So, lieber Corti, vielen Dank für diese Ausgabe 4. Es war mal wieder ein Fest. Die Folge werdet ihr am Donnerstag, den 8. Februar in aller Frische hören und sehen.
Montag.
Wir haben mal wieder mal wirklich am Montag aufgenommen. Wahnsinn. Das haben wir wieder Zeit, Alter. Mhm. Ich freue mich. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank. Macht's gut. Bleibt gesund. Esst nicht zu viel und zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und dann wird alles gut.
Genau. Wann ist genau
richtig wie
was? Das soll man sich einfach nur merken.
Das war das Wort zum Donnerstag für euch. Tschüss!
Du machst eigentlich sonst immer ein lustiges Geräusch.